Nachfahren. Visuell vorstellen, hier sitzt so ein kleiner Affe mit so zwei Becken.
Ding, 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 der haut mir auf die Ohren von beiden Seiten, sodass genau, ich mich nicht konzentriere. Wo ist denn die App? Da ist die App. Man kann das ja so schön gucken, was man zuletzt unterstützt hat.
Ja, da gucke ich immer rein, wenn ich denke, dass ich...
Die Erotik-Offensive, nee, das ist was anderes.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspiel-Hobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Behind Board Games. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum die letzten 7 Folgen, naja, 6 eher, euch immer der liebe Christian begrüßt hat mit seiner lieblichen Stimme und warum ihr meine jetzt als erstes hört, Christian ist gerade nicht da, der ist auf einem Boot. Und weil Christian auf einem Boot ist, von Island zurück mittlerweile, der ist nämlich gerade auf der Board Game Cruise, habe ich mir einen Gast eingeladen. Also alleine müsst ihr mich heute nicht hören. Genau, ihr habt das Moin schon gehört. Es kommt aus dem hohen Norden. Ja, eigentlich nicht wirklich. Ich habe mir nämlich Mirko geschnappt. Mirko Schäfer, Spielerklärer aus dem Würfel und Zucker.
Hallo.
Genau, Brettspieler, Freund, Kamerad, Messebesucher. Celebrity ein bisschen auch. Du warst nämlich schon in einigen Fernsehformaten.
Ja.
Genau. Das sagt eigentlich schon alles. Genau, Mirko und ich sind schon ein paar Jahre lang befreundet, arbeiten beide im Würfel und Zucker. Mirko war, glaube ich, und ist es immer noch, der einzige vollbeschäftigte Spielerklärer Deutschlands.
Soweit ich weiß, gibt es, also in Freiburg ist auch schon einer, glaube ich, fest angestellt. Okay, wobei ich nicht weiß, ob er Vollzeit erklärt. Ich glaube, der ist dann Hälfte des Tages im Shop oder so, aber schwierig.
Ja, Mirko ist Vollzeiterklärer?
Ja.
Jetzt seit wie vielen Jahren?
Mehr als 7 jetzt. Also im Juli war ja der 7. Geburtstag vom Wutz und seitdem bin ich dabei.
Hast. Aber du kommst nicht aus Hamburg, ich habe es ja gerade schon angesprochen,
das genau,
nordische Moin.
Das habe ich auch früher schon gesagt, aber jetzt noch viel echter. Ich bin extra für den Job nach Hamburg gezogen und komme eigentlich gebürtig aus Köln. Ich bin kölscher Jung und ich habe mich auch bei deiner Begrüßung schon gefragt, Moin, Servus, Hallo. Ich habe überlegt, was hätte ich sagen müssen eigentlich so. Tag auch, wahrscheinlich.
Ja, so weit weg kommen wir beide quasi nicht. Ich weiß gar nicht, was man... Also immer, wenn ich im Ruhrgebiet Moin sage, dann werde ich mal doof angeguckt. Es ist nicht mehr morgen.
Also
okay, wir haben 19 Uhr, Entschuldigung, dass ich Sie begrüße. Was soll denn das?
Ja, das musste ich auch immer lernen. Und dann sagt man das und aus der Gegend sagst du das und hier oben macht es aber gar keiner.
Nein, hier sagt niemand irgendwas. Also ihr könntet froh sein, wenn ihr in Hamburg seid, wenn euch jemand begrüßt. Also das reicht schon. Genau, aber du bist ja nicht nur zum Geplänkel über deine Kölner Vergangenheit und darüber, warum du in Hamburg bist hier, cool, sondern wir haben ja ein kleines Thema. Aber erstmal möchte ich dich was fragen, beziehungsweise was einleiten. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, Christian ist ja auf der Cruise. Und ich war letztes Jahr auf der Cruise. Und ich weiß sehr gut aus sehr verlässlichen Quellen, dass du nicht nur einmal auf dieser Boardgame-Cruise warst.
Ich war zweimal Richtung Island, genau.
Genau, und einmal Helsinki, richtig?
Einmal Helsinki.
Genau. Für die, die es nicht kennen, wir hatten es, glaube ich, schon mal in der vorletzten Folge irgendwann angesprochen, die Boardgame-Cruise ist eine Fährreise eigentlich. Es ist ein Fährschiff, das regulär nach Island fährt über die Färöer. Und die Veranstalter haben dort quasi einen Raum gemietet für ihre Gäste. Die werden da ganz normal verpflegt, aber es sind halt auch normale Fährgäste auf diesem Boot. Und was macht man auf einer Boardgame-Cruise?
Wanken. Spielen.
Stimmt, ja.
Spielen auf jeden Fall, wenn man nicht seekrank ist. Aber ich habe gehört, die anderen Jahre sind deutlich einfacher gewesen.
Nein.
Nein?
Okay. Letztes Jahr war heftig.
Ja, okay.
Also letztes Jahr kam der Kapitän abends zu uns in den Raum und den siehst du eigentlich die ganze Zeit nicht. Er kam rein und meinte so, ja, wenn ihr die Überfahrt nach Island schlimm fandet, dann stellt euch mal ein, dass es jetzt schlimmer wird.
Oh, schön.
Und die Nacht wurde angekündigt mit, das ist das schlimmste Unwetter, was er jemals erlebt habe.
Oh, krass.
Ja, das war dann alles glimpflich, weil die einen Umweg gefahren sind. Wir sind das Unwetter ein bisschen umschüpft. Justus und mir reichte das aber, weil unter uns, also wenn so ein Boot auf den Wellen auftrifft, dann ist das laut. Und gerade in einem Bett liegen tut man dann halt auch nicht mehr so wirklich. Also
wobei ich fand, im Bett war es noch erträglich, das Schunkeln. Ich meine, das war natürlich ein anderes Level und so. Gehen ist dann halt immer was, da gewöhnt man sich das
an.
Das ist super witzig, wenn du dann das Schiff verlässt, dann wirst du landkrank.
Ja.
Du gehst dann, willst dann immer so torkeln, um das Schwanken auszugleichen.
Ja.
Und du wunderst dich, warum das nicht funktioniert, weil sich der Boden eben nicht unter dir bewegt.
Vor allem, dir tun halt auch die Füße so unfassbar weh, die Beine, weil der Körper ja die ganze Zeit versucht auszugleichen, dass er Bewegung unter sich hat. Ich hatte solchen Muskelkater nach dieser Woche. Es war wirklich komplett
absurd. Wahrscheinlich auch darauf an, dass man so in seiner Freizeit für Sport macht und so.
Ja, nicht auf einem Boot.
Ja, das stimmt. Okay, okay.
Also kannst du da auch. Du hast halt ein Fitnessstudio auf dem Boot, was unten ist.
Und was sehr witzig und war. Und geschlossen, als ich meinen wollte.
Weil Leute kamen zu mir und meinten so, ich war gestern Abend halt noch im Fitnessstudio und ich dachte, ich sterbe. Einfach, weil es so unfassbar laut unten ist. Weil, also du hast ja keinen Decks mehr unter dir. Du hast halt nur noch die Autos unter dir.
Ja.
So.
Ich war mal da gucken. Mhm. Das Witzige ist, die haben einen Pool, so einen kleinen, also wo du schwimmen kannst. Der, wie das halt so ist, Wasser auf dem Boot und das Boot schwankt. Also es war halt kein Pool, das war halt ein Wellenbad. Und an dem Tag war es halt so krass, dass halt dieses Wasser in dem Pool eigentlich immer nur raus ist und bei der nächsten Kurve wieder rein und wieder raus. Also hätte überhaupt nicht irgendwelche Bahnen ziehen können. Also
deswegen war es vielleicht auch zu.
Ja, wahrscheinlich.
So. Es ist, wenn dir so eine Hantel auf dem Fuß rollt, ist glaube ich auch nicht so angenehm. Naja, zurück zum Thema. Christian ist auf der Cruise. Kommt jetzt wieder. Ich wollte mir das aber nicht nehmen lassen und trotzdem euch eine Folge zusammenzustellen und habe mir deswegen Mirko eingeladen. Aber wir wollen gar nicht so selber Boote reden. Also im entfernten Sinne schon, weil wir ein bisschen über Fear of Missing Out, also insbesondere bei Crowdfunding-Kampagnen, reden wollen. Und die sind ja in der Regel auf einem Boot. Also die meisten Spiele werden ja per Boot transportiert.
Oh wow,
deswegen ist die Überleitung gar nicht
so. Die Überleitung habe ich gar nicht mitgerechnet.
da bin ich bekannt für. Aber ich würde erst mal einmal kurz so ein bisschen einleiten. Also wer es nicht kennt, es gibt halt Crowdfunding-Plattformen, GameFound, Kickstarter ist, glaube ich, so das bekannteste. Mittlerweile Backerkit. Genau, im deutschen Raum die Spieleschmiede. Und das Konzept ist relativ einfach. Sagen Leute, wir wollen gern dieses Brettspiel oder dieses Gimmick für den Haushalt machen, weil Kickstarter gibt es auch ganz viel, was nicht Brettspiel basierend ist, oder dieses Videospiel, und wir brauchen eure Hilfe. Das heißt, ich bezahle Geld dafür, dass dieses Projekt finalisiert und
finanziert
wird. Genau. Und ich bin vor ein paar Jahren dazu gekommen. Witzigerweise, als ich meine erste Kreditkarte hatte, weil Kickstarter konnte immer nur Kreditkarte, das hat sich auch, glaube ich, nicht geändert. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Je nachdem, welche Plattform du hast. Manche nehmen auch PayPal.
Okay. Ja, also ich kenne nur die Kreditkarten, beziehungsweise jetzt mittlerweile halt durch Debitkarten, ist das ja alles ein bisschen aufgeweicht, du brauchst ja keine originäre Kreditkarte mehr.
Visa, bla bla bla.
Genau, das ist nicht mehr vonnöten, aber du brauchst halt irgendwie etwas Ähnliches, was halt auch in den USA, weil Kickstarter halt in den USA, glaube ich, immer noch ihren Sitz hat, soweit ich weiß. England.
Vielleicht.
Ja, wir gehen jetzt mal davon aus. Brauchst du etwas, was da halt auch zahlungskräftig ist. Genau, und ich bin halt dazu gekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ach ja, diese ganzen Crowdfunding-Projekte sind ja ganz schön günstig. Dazu gleich mehr. Das war aber mein erster Gedanke, nämlich, ja, so günstig wie am Ende im Einzelhandel, so teuer wie im Einzelhandel sind die Spiele in der Regel am Anfang gar nicht, sondern du kriegst halt irgendwas noch geschenkt. Denn Kickstarter basiert auf der Idee, wenn ihr uns unterstützt, kriegt ihr noch was.
In der Meistens Regel, was, das man später nicht mehr kriegt.
Genau, irgendwas Cooles. Also Miniatur-Updates, Upgrades oder eine Holzbox.
Promokarten. Besseres Material.
Genau. Und das eigentlich auch schon zum Crowdfunding. Und jetzt meine Frage, wie bist du zum Crowdfunding gekommen? Also ich muss dazu kurz spoilern. Mirko ist ein Grund, warum ich Crowdfunding mache.
Oh Gott.
Weil Mirko mir immer dann so Links schickt und sagt, hast du das schon gesehen? Mein Gott, wie cool.
Ja, aber das geht auch in beide Richtungen
mittlerweile. Ja,
das also stimmt. Das man kennt seine Pappenheimer irgendwann und dann sagt man sich, hey, das könnte Person XY auch interessieren.
Genau.
Schick das mal rum.
Ja. Genau, aber wie bist du zu Kickstarter oder Crowdfunding
gekommen? Ja, wahrscheinlich genauso wie du, nämlich über Freunde. Mhm. Ich selbst habe das halt eigentlich lange Zeit ignoriert, sage ich mal, oder nicht gemacht. Und dann habe ich aber in der WG gelebt, damals in Bonn noch. Und da war halt ein Kumpel, der hat das regelmäßig gemacht. Mit Bewohner und der hat dann das Spiel gezeigt und oh, das ist ja toll. Ich weiß noch, damals Thais hatte er mit diesen krassen Deluxe-Upgrades. Und ich dachte, boah, das ist ja, habe ich
diesen, noch nie gesehen.
Mit den Ressourcen. Mit den Ressourcen.
Das, was du mittlerweile auch
hast. Mittlerweile kann man sowas dann auch manchmal nachkaufen, genau. Der hatte das dann halt. Und dann dachte ich, boah, das ist ja richtig schick. Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist hier Kickstarter, mitfinanzieren. Er ist dann auch in so einem ewig langen Videospielprojekt mit drin, das immer noch nicht fertig ist, bla bla bla. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Er hatte da immer die Devise, ja, ich finde das, also jetzt aus seiner Sicht, ne, mittlerweile sehe ich das auch so, ich finde das gar nicht doof zu sagen, ich mag, was ihr davor habt, ich finanziere das mit. Ja, ich helfe und dann kriege ich eigentlich für den richtigen Gegenwert auch das Produkt am Ende. Finde ich absolut nicht falsch, sogar eigentlich ganz cool. Ich finde, Kickstarter an sich hat auch viel für die Brettspielszene so getan, weil wirklich Projekte realisiert werden können, die sich ein normaler Verlag wahrscheinlich nicht getraut hätte. Also da kommen Sachen zustande, das wäre sonst nicht passiert. Das finde ich immer ziemlich cool. Und genau, und da habe ich dann halt irgendwann mal, ich glaube, wir haben Blood Rage gespielt und dann hieß es, oh, guck mal, das neue Spiel von Eric M. Lang. Und mein erster Kickstarter, den ich mitgemacht habe, war Rising Sun, tatsächlich.
Das hast du mir schon mal erzählt.
Und gut möglich. Und das ist so, der kam an in Bonn, da war ich gerade nach Hamburg gezogen. Nein. Ich habe den von Bonn nach Hamburg dann in meinem Rucksack geschleppt damals. Ja, ja, weil das habe ich irgendwie verpennt. Ich kannte das ja noch nicht, dieses ganze Ding, da die Adresse zu ändern. Ne? Das
Ach so, ja.
Ich dachte, hey, meine Homies, die wohnen ja noch da an der Adresse, die nehmen das für mich an, war auch so. Und dann bin ich mit diesem Riesenpaket halt irgendwie im großen Wanderrucksack per Zug gefahren damals, um das nach Hamburg zu kriegen. Das war mein erster Kickstarter tatsächlich.
Meiner war deutlich kleiner. Ich habe nämlich angefangen mit einem Kartenspiel aus Italien, das Entropia hieß.
Ah.
Da ging es halt darum, dass du jeweils als Spieler einen Planet symbolisierst und der Planet durch Karten ausspielen quasi größer wird, beziehungsweise aus einem Planeten wird dann eine Supernova oder irgendwas. Also quasi so die Evolution von Planeten, Zwergplaneten, so quasi, wenn Materie sich trifft. Du bist der Physiker von uns. Du kannst es mehr erklären als ich.
Boom.
Mächtig. Richtig, Ballern, genau, ja. Genau. Mächtig, so ein Feuerball. So geht das. Und das war mein erster Kickstarter. Das Spiel hat irgendwie 15 Euro oder was gekostet, plus Versand dann halt. Das muss man auch immer dazu sagen, die Preise, die bei Kickstarter aufgerufen sind, sind mittlerweile sehr, sehr transparent, aber man sollte immer im Blick behalten, was kommt an Versand noch dazu und vor allem, was kommt an Einfuhrumsatzsteuer dazu.
Yeah, Deutschland, yippie!
Weil wir haben ja hier nochmal die berühmten 19%, die Mediamarkt und Saturn immer ausloben als Rabatt, so zu gewissen Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, aber egal, das ist ja ein offenes Geheimnis.
Ja.
Große Elektronikmarken. Und diese 19% kommen halt noch drauf, weil das Produkt kommt ja nicht aus Deutschland, es kommt nicht aus der EU, das heißt, man muss halt für die Einfuhr nochmal bezahlen. Und da kann man ganz schön überrascht werden. Und dazu eine Frage, beziehungsweise eine Anmerkung. Was ist denn, weißt du aus dem Kopf, was das teuerste, ich benutze die falsche Maus, was das teuerste Crowdfunding-Projekt ist, das du, ja, weißt du.
Was ich mitgemacht
habe? Ja, ich weiß auch welches.
Ich bin mir gerade tatsächlich nicht ganz sicher, wofür ich mehr bezahlt habe. Für die Everdell Big Box oder für die Terraforming Mars Big Box. Also ich habe beide Spiele nämlich, als dann die Big Box kam, ich habe auf beide Spiele vorher komplett verzichtet, weil ich wusste, irgendwann kommt dieses Ding, wo alles auf einmal mit Goodies ist. Darauf spare ich, habe ich sogar hingespart. Und beides war auf jeden Fall über 300 Dollar, glaube
ich. Ja, Everdell habe ich auch mitgemacht. Waren mit Versand und allem, glaube ich, 345 Dollar.
Ja. Also ich weiß, dass ich mittlerweile für Terraforming Mars, weil dann nämlich dann doch noch was nachher kam, mehr bezahlt habe. Und eventuell noch Sondergoodies geholt habe. Also weil dann ist das schon gepimpt und man braucht natürlich trotzdem noch geileren Scheiß bei Etsy oder so.
Ja, ja.
Und dann kommt natürlich noch was drauf. Also das Spiel, für das ich das meiste Geld ausgegeben habe, ist auf jeden Fall Terraforming Mars. Der einzelne Kickstarter war wahrscheinlich auch Terraforming Mars, würde ich sagen. Und dazu muss ich sagen, dass ich nicht so der krasse Miniaturen-Super-Fan bin. Ich finde es ganz nett, wenn da mal ein paar bei sind, die man anmalen kann. Das mache ich mittlerweile auch ganz gerne. Aber das ist für mich kein Kaufgrund. Ab und zu lockt mich das. Damals war das zum Beispiel Rising Sun auch so. Oh, die sind doch cool. Da habe ich auch kein All-In gehabt zum Beispiel. Und Terraforming Mars zum Beispiel ist ja auch komplett ohne Miniaturen oder das, so.
Ja, okay, und du hast halt noch die Terrainplättchen. Also die
ja, genau, die das die 3D-Terrainplättchen, sicher. Aber die habe ich nicht angemalt. Noch nicht, mal gucken. Auf jeden Fall falle ich da zum Glück nicht in diese, ich sag mal, sind gerne auf Gamefound, diese Spiele mit diesen unfassbar vielen Miniaturen. Ja. Da kannst du viel mehr Geld ausgeben.
Das stimmt.
Oder Monster, wie heißt denn das? Kingdom Death Monster.
Ja, gut, da müssen wir nicht
drüber. Da bist du ja im vierstelligen. Easy peasy.
Ja, ja. Da kostet dann schon die eine Erweiterung.
Das zum Glück nicht. Ich habe jetzt vor kurzem auch wieder einen ausgeschlagen, wo ich mich zurückhalten konnte. Das können wir gleich dann nochmal das Thema genauer nehmen. Ja. Der teuerste war Terraforming Mars, würde ich sagen.
Ja.
In der Deluxe-Box mit allen Upgrades, Sleeves und Co. Und, ja.
Ich glaube, meiner war wirklich Everdale.
Auch in ja. der Big Box.
Ja, 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 ja. Die in keinen Schrank passt. Mhm. Die steht mittlerweile auf dem Schrank.
Ja, ja, bei mir auch.
Es geht nicht. Also ich bin gerade dabei, mein Brettspielregal umzubauen und da muss das auch irgendwie reinpassen. Ich weiß noch nicht, wie.
Ich finde das so geil, wie tatsächlich die Spiele damit werben, dass die fertige Box in ein Kallax-Slot passt.
Ja, muss dann es halt
auch. Dann mit Fotos.
Ja.
Kallax-friendly ist tatsächlich schon ein Begriff auf diesen
ja,
Plattformen.
Das ja, so aber es ist auch echt, also wenn du die Box, also wenn ihr die Box zu Hause habt, dann wisst ihr, wovon wir reden, aber die ist halt, also sie steht halt aus einem normalen IKEA-Kallax-Regal raus.
Die von Everdale, ja.
Das
ja.
sieht aus, als ob das so eine Treppe wäre. Also, wir haben zwei Katzen zu Hause, dass die da noch nie draufgesprungen sind, ist ein Wunder.
Die würden beide reinpassen, auf jeden Fall, in die
Box. Ja, ich mache mittlerweile immer so Fotos Cat for Scale. Und dann stelle ich die beiden neben
Voice Wall Box oder so. Ja, das weiß ich
nicht. Du brauchst
ich weiß, noch eine Banane. Sind.
Ja, so gut, klar. Das ist das Recht. Gut. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Aber du hast es gerade schon angesagt, oder schon gesagt, so klar, man macht halt nicht alles mit. Ich habe jetzt gerade mal bei Kickstarter nebenbei geguckt. Wir haben gerade 6.316 Projekte, wovon wahrscheinlich schon welche abgeschlossen
sind. Aber jetzt nur Brettspielprojekte?
Ja.
Oder?
Ja, ja.
Ja, krass.
Wie findest du, also wie gehst du ran? Wie findest du deine Perlen, die du unterstützen
möchtest? Tatsächlich hauptsächlich über Hörensagen. Also wenn Leute mir das empfehlen. Ich bin relativ gut darin, nicht absichtlich zu suchen. Ich habe einen Kumpel, der sagt immer so, oh, ich will voll was unterstützen. Ich weiß zwar nicht was, aber ich habe voll Bock, irgendwas zu unterstützen. Ich so, oh mein Gott, zum Glück habe ich das nicht. Auf irgendwas wartet man immer, wenn man einmal damit angefangen hat.
Das stimmt.
Oft ist es so, dass ich halt meine Homies habe, wie dich auch, die gut abschätzen können, was mir gefällt. Und wenn die was sehen, und wer weiß, wie die da dran kommen, aber wenn die was sehen, dann schicken die mir einen Link. Und da habe ich schon häufig, Marco zum Beispiel, der schickt mir das, sagt, guck mal, das könnte dir gefallen. Meins ist es nicht. Und ich so, ja, doch, hast recht. Und dann komme ich so da dran. Ganz selten ist es tatsächlich mal so Werbung im Internet oder so, dass dann irgendwas eingespielt wird. Und, oh, das sieht aber nett aus, das klingt aber gut. Dann bin ich oft erstmal ein bisschen zurückhaltend und dann warte ich immer, bis es wirklich läuft und gucke mir das an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich regelmäßig extra reingehe und gucke, sondern man hat es vielleicht schon oder bei Projekten, die mir wirklich gut gefallen haben, tatsächlich abonniere ich manchmal einfach so ein Newsletter. Und sage, hey, ihr wart klasse, ihr habt das gut gelöst, das Spiel ist toll, von euch möchte ich wissen, wenn ihr was Neues bringt. Mhm. Ja, da habe ich so 3-4, sage ich mal, Verlage, wo ich relativ sicher sein kann, das meiste von denen gefällt mir gut.
Das wäre auch meine nächste Anschlussfrage gewesen, nämlich ob du es halt nach Verlagen oder nach Autoren vielleicht auch
sondern das ist auch auf jeden Fall. Manchmal sogar nach Illustrator. gut. Das ist dann halt, wenn das Hobby dann auch schon Sammeln noch dazugehört. Ne? So ein bisschen so, oh, das ist einfach so toll. Das ist ja generell diese FOMO-Sache. Es ist, man will es auch haben, weil es so schön ist.
Genau, da müssen wir gleich noch
das drauf. Das kommt gleich nochmal extra.
Genau, da müssen wir gleich schon noch
drauf. Ja, also es gibt wirklich Verlage, genau. Weil sage ich, ey, Mindclash Games, eure Spiele sind geil. Zack, Newsletter. Ich will immer wissen, wenn was Neues ist. Oder kommt der Nachfolger von Voidfall? Ne? Also,
ja,
Covenant.
Covenant.
Und so Sachen. jetzt hier, wie heißen sie, Phantasia, die
Phantasia Games, ja.
Dings gemacht haben, Unconscious Mind, weil ich war schon großer Endless Winter-Fan und deshalb dann Unconscious Mind war auch gesetzt und so Sachen. Sowas baut dann aufeinander auf. Mhm. Da gibt es dann mittlerweile auch, jetzt wo die Erfahrung und das Alter kommt, gibt es natürlich dann auch wieder, ja, man sieht dann, dass es dann vielleicht nicht doch meins. Weil manche haben gesagt, ich mache einfach alles mit. Ja, mittlerweile bin ich da ein bisschen wählerischer geworden, zum Glück. Oft ist aber so, dass ich dann auch hochzufrieden mit dem bin, was ich dann per Vorauswahl quasi schon entschieden hatte und das dann nicht ausziehen sollte, aber manchmal dann halt doch. Und natürlich gibt es die Autoren, die man sehr gerne hat, wo man sagt, das wird auf jeden Fall mindestens extrem genau angeguckt, wenn nicht blind gekauft.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es genauso. Ich habe genau die gleiche Vorgehensweise eigentlich. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich aktiv gesucht, was ich unterstützen kann und welche Perlen ich noch finde. Mhm. Auch so ein bisschen wieder das geinfluenced werden von dir und von Marco und die dann halt irgendwie so mit so richtigen No-Name-Sachen kamen, wo ich noch nie was von gehört habe und war so, oh mein Gott, du hast ja vollkommen recht. Mhm. Bestes Beispiel, Shogunai no Katana.
Ja, das ist geil.
Da war ich so...
Das ist ein Mini-Verlag.
Genau, aus Italien.
Ja.
Sind auch mittlerweile ein bisschen bekannter, aber die, das war halt wirklich so, ja gut, möglich, mach
ich
mit.
Ich glaube, das war auch eins, wo ich zufällig drüber gestolpert bin. Und ich weiß gar nicht mehr, wie. Manchmal wird man sowas dann sogar nachgefragt, wie hast du von uns erfahren? Und dann muss ich mal überlegen. Ja. Meistens schreibe ich dann über Freunde.
Ja.
Ganz, also, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da hat mich das Artwork ein bisschen gecatcht, dann das Thema.
Ja.
Dann habe ich genauer reingelesen von diesen Boards, die man hin und her schiebt. Und dachte ich so, das klingt richtig geil. Und als dann der Kickstarter lief, war klar, ja, da bin ich dabei.
Ja.
Und das ist auch echt toll. Und ja.
Gibt es, wo wir gerade dabei sind, gibt es Käufe oder Unterstützung bei Kickstarter, Gamefound, Spiele, Schmiede, sonst was, die du bereust, die du gemacht hast? Und Folgefrage, kannst du erstmal drüber nachdenken, die Folgefrage, gibt es Sachen, die du bereust, dass du sie nicht gemacht hast?
Nicht gemacht, auf jeden Fall. das merkt man dann halt schon. Fang mal mit dem anderen an.
Mhm.
Ob ich was bereue. Ich bin relativ gut darin, vorher abschätzen zu können, ob mir was gefallen wird oder nicht.
Mhm.
Also manchmal war ich dann sogar noch krasser beeindruckt davon, als ich es gedacht hätte.
Mhm.
Manchmal ist man natürlich auch total hyped und dann ist es nicht ganz so geil, aber doch immer noch ziemlich gut oder so. So wirklich enttäuscht, so richtig derbe enttäuscht war ich jetzt vielleicht. War ich nicht, würde ich sagen. Also vielleicht nicht ganz so geil, wie ich gehofft habe. Oder jetzt das erste Mal wirklich ein Projekt, das erstmal nicht geklappt hat, Shang'an, das weißt du auch. Das
hast du
auch gemacht, aber jetzt wird das ja dann von einem anderen Verlag irgendwie doch aufgegriffen.
Genau.
Ja. Nee, aber eigentlich, da bin ich relativ stolz auch drauf, ist meine Vorauswahl ganz gut. Also meine auch Einschätzung von mir selbst. Da ist dann natürlich auch immer so ein Eigenheit mit dabei.
Mhm.
Boah, ist das geil, das ist voll toll. Und dann redet man sich natürlich auch immer ein, dass
natürlich,
das gut
ja,
ist. Aber ich habe auch schon Kickstarter, wo ich gesagt habe, ja, die wandern dann doch irgendwann mal raus.
Mhm.
Man merkt, man spielt sie nicht so oft oder wenn ich das Spiel Y neben das Spiel X setze, merke ich, das X spiele ich viel häufiger. Die sind sich aber so ähnlich, wird wahrscheinlich nicht auf den Tisch kommen, also kommt das eine weg. Mache ich selten, muss ich jetzt machen, weil kein Platz mehr, aber kommt vor.
Und gibt es was du bereust, was du nicht gemacht hast?
Das kommt immer mal wieder vor. Meistens, weil ich habe es nicht mitgekriegt.
Mhm.
Zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel. Ich habe jetzt vor, weiß nicht, 2 Wochen oder so Wondrous Creatures gespielt.
Mhm.
Das nächstes Jahr bei Strohmann kommt. Auf Deutsch. Das war nicht richtig geil. Und hätte ich, da habe ich nichts von gehört im Vorfeld.
Ja, ja.
Hätte ich es gewusst, wie cool ich das finde, hätte ich es auf jeden Fall mitgemacht. Das ist auch so ein Ding zum Thema FOMO, was halt jede Menge Kram hat, wo ich dann im Nachhinein denke, wenn ich mir das jetzt kaufe und ich die nicht auch alles dazu kriege, wie schlimm ist das für mich?
Mhm.
Also das wäre jetzt so ein ganz aktuelles Beispiel, das mir einfällt. Ansonsten, ja, oft gibt es halt irgendwie Kickstarter, wo man nicht weiß, überhaupt das gut ist und dann ist es doch relativ erfolgreich. Du spielst es und merkst, ach, das gefällt mir doch ziemlich gut. Hm, hätte ich das mal mitgemacht. Aber dann geht das ja auch ein bisschen mehr in die Materie, Preise und so. Warum will man das mitgemacht haben, das Spiel? Manchmal ist es halt, ja, da hätte es Goodies gegeben, die ich später nicht kriege. Typisch FOMO. Manchmal ist es der Preis, aber ist der Preis wirklich günstiger, wenn man Shipping Costs und Co. dazu rechnet. Die schlimmsten Beispiele sind ja, dann ist das Spiel sogar günstiger nachher als bei der Verwirklichung und so. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, ja, es gibt auf jeden Fall Spiele, wo ich nachher dachte, ach, hätte ich das noch mal mitgebackt.
Ja, verstehe ich. Also habe ich auch natürlich irgendwie so Sachen. In der Regel, ich bin halt jemand, der dann auch mal auf dem Sekundärmarkt guckt, also so was gebraucht angeht, weil Kickstarter werden ganz oft auch gebackt und dann ist kein Platz da, will man sie doch nicht so gehypt. Da kriegt man in der Regel irgendwie was, wenn man jetzt nicht komplett, also ich muss dazu sagen, ich habe halt so eine Art von FOMO, dass ich, wenn ich was sehe, was ich gespielt habe und dann denke so, oh mein Gott, das brauche ich zu Hause.
Ja.
Dann setze ich halt alles in die Wege, um es irgendwie zu bekommen.
Und je schneller du dich drum kümmerst, desto besser, weil sonst kriegst du es gar nicht mehr in der tollen Version.
Ja, oder halt, du gibst aber viel zu viel Geld aus.
Ja.
Also wenn es gerade richtig, bestes Beispiel, das ist ein sehr persönliches Beispiel, letztes Jahr Darwin's Journey. Total begeistert, war so, oh mein Gott, aber ich brauche auf jeden Fall die Deluxe-Version, geguckt, okay, da angefragt, manchmal haben ja auch irgendwelche Shops noch irgendwelche Kickstarter-Exemplare übrig, weil ja manche auch dann irgendwie so ein Händler-Pledge oder sowas haben und nirgendwo Erfolg gehabt und dann bei eBay Kleinanzeigen und dann so geguckt und okay, die Preise fangen bei 200 Euro an.
Krass. Ja, das ist.
Und die 100-Euro-Titel kannst du dir sicher sein, dass es irgendein Scam ist, wo du am Ende Geld bezahlst und nichts kriegst. Also die Sorge war einfach da, weil Leute, die Ahnung vom Thema haben, also es gibt in der Regel bei Sekundärmärkten immer so zwei Arten von Verkäufern, meine Erfahrung. Einerseits die halt einfach nur das Spiel zu einem möglichst genauen Preis wieder loswerden, keinen Profit damit machen, weil sie selbst Brettspieler sind. Ja. Und dann gibt es halt die nehmen den Pledge, die wissen, dass das am Ende richtig, genau richtig gehypt wird und verkaufen es dann für das Doppelte, weil sie es können.
Pui.
So, beides legitim für die Leute, weil, Gründe, jeder kann entscheiden, was er damit macht. Und wenn der Markt da ist, dann sollen sie glücklich sein. Ich bin nicht drauf reingefallen, aber ich habe viel zu viel Geld für diese Version ausgegeben. Deutlich über dem, was der Kickstarter gekostet hat. Man muss sagen, der war auch lange in der Mache. Das heißt, es waren noch die Prä-Corona-Preise. Ja, ich glaube schon, oder? Oder Anfang
Corona. Anfang Corona,
aber auf jeden Fall noch, wo die Preise noch einigermaßen stabil waren.
War noch stabil.
Genau. Das ist ja heutzutage kaum denkbar, wenn ich auf die neuen Kickstarter gucke, was du teilweise ausgibst. Genau. Aber du würdest schon sagen, dass bei dir eher so die Angst des was verpassens nicht auf das Spiel gemünzt ist, sondern eher auf die Goodies und auf die, also das Spiel kriegst
du ja in der Regel. Das Spiel selber kriegt man in der Regel immer noch ganz gut. Und dann ist es halt so eine Sache, also ein gutes Beispiel bei mir ist zum Beispiel, wieder hier, muss ich scheiße, dass ich es nicht gebackt habe, Gugong. Gugong in der Retail-Version ist immer noch ein super Spiel, aber das Material ist so viel krasser als in der Deluxe-Version, als in der normalen. Also wirklich so viel mehr, also viel mehr als bei anderen Spielen mehr ist. Ja. Weißt du? Was schon mit den Figuren anfängt. Also das sind halt nur Klötzchen in der normalen Version und dann schöne Holzfiguren mit einer hübschen Kontur und so weiter. In der Deluxe-Version, wo ich gesagt habe, ich finde dieses Spiel unfassbar toll, aber ich will das nicht in der Retail-Version. Das ist so traurig, weil ich habe es halt zuerst in der Deluxe-Version gespielt und das würde sich immer falsch anfühlen.
Anekdote meinerseits, das hast du zu mir gesagt.
Das ist gut möglich.
Das sage ich zu viel. Das war sehr, sehr witzig. Ich habe nämlich die erste Gugong-Partie meines Lebens mit dir, Ole und Isa, also Freund von uns, gemacht. Und du meintest, wenn du das Spiel spielen willst, dann können wir das gerne machen. Ich liebe es sehr, aber du willst nie wieder die Retail-Version in der Hand haben.
Ja, das Glückliche war, dass es dann halt eine Erweiterung kam und dann konnte man nochmal die Deluxe-Version mitbaggen. Habe ich natürlich gemacht. Big Box, blabliblump.
Ja, ich habe es ja auch mit.
Genau. Es ist auch ein tolles Spiel und allein diese statt Pappmarkern so richtig schöne Holzsachen ist halt schon, muss man mögen. Ich lieb's. Ja.
Es ist halt am Ende auch eine Entscheidung. Also du hast halt bei Kickstarter und Gamefund immer die Möglichkeit, irgendwelche Add-ons mitzubestellen. Willst du die Metallmünzen? Willst du die die Holz, wie heißen sie denn? Screenprint?
Ja.
Ja,
ja. Willst du? Okay. Münzen,
Ich weiß nicht, bei mir endet es dann, wenn ich dafür drauf zahle. Wenn ich die Deluxe-Version mit den Münzen habe, bin ich glücklich. Wenn ich aber nochmal 30 Euro für diese Münzen bezahlen muss, dann überlege ich eher schon mal, ob ich sie wirklich brauche.
Ich bin immer froh, wenn es so eine Art All-In-Pledge gibt oder so, wo man dann sieht, da wird gerechnet und dann rechnet es sich raus, dann wird es günstiger dadurch. Das ist, passt dann ja super zum Thema FOMO auch, da nimmt man auch mal was mit, was man eigentlich gar nicht haben wollen würde, aber es ist nun mal in diesem Pledge mit drin, der billiger ist, als wenn ich einzelne Sachen, die ich haben will, auf das normale Spiel zubrühle. Das ist schon...
Ja, und dann hat man dann Spielmatten, die viel zu groß
sind,
die man niemals benutzt.
Ey, ja, das kommen wir bestimmt eh gleich noch dazu.
Also du kannst gerne... also bitte.
Bevor ich es jetzt vergesse, ich wollte noch... Du hattest ja nach diesen Kategorien gefragt.
Ja.
Spiele, die ich bereut habe.
Ja.
Spiele, die ich nachträge... Nee, was war das zweite?
Also die du bereut hast, mitgemacht zu haben und die du bereut hast, dass du sie nicht mitgemacht hast.
Genau. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, Spiele, bei denen ich froh bin, dass ich sie nicht mitgemacht habe, obwohl ich drüber nachgedacht habe.
Okay, weil?
Weil die sahen geil aus und man überlegt und macht sie dann nicht mit. Und dann sieht man am Ende das fertige Produkt oder spielt es am besten und merkt, ah, so geil ist das ja gar nicht oder so cool ist es nicht, wie ich es vielleicht damals gehofft hatte oder so. Und dann ist man... froh. Es ist dann so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte, kein FOMO, sondern das Gegenteil quasi so.
Die Angst davor, etwas mitgemacht zu haben, was man nicht möchte.
Aber das ist dann auch so ein Gefühl, dass man sagt, hey, eine Entscheidung dagegen kann auch was Gutes sein.
Ja.
Also wo wir gerade halt eher so das hatten, ah scheiße, dass ich es nicht mitgemacht habe. Es gibt auch gut, dass ich es nicht mitgemacht habe.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Jetzt zurück zu den Matten. Ich habe jetzt vor kurzem erst gleich zwei Spiele am Stück bekommen, wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich da auch die Matten zubestellt hatte oder wo ich nicht sicher war, wo ich extra nochmal gucken musste, waren die dabei? Das eine war wieder ein Fall von, war zusätzlich in einem Pledge.
Ja.
Und das andere war so, da habe ich mich wahrscheinlich davon überreden lassen, ja, da ist auch noch Platz für die ganzen Karten und so. So, ja, das ist viel besser als so ein blödes Spielbrett. Ich meine, Matten finde ich auch schon schön. Das ist schon, fühlt sich schöner an und alles. Aber das kennt jeder, der das schon mal gemacht hat. Wohin damit? Seltenst passt so eine Matte dann in die Spielbox und dann muss sie irgendwo anders hin. Und das ist dann ein Krampf. Also das da habe ich schon mit vielen drüber geredet. Wie macht ihr das denn?
Weinregale,
ja. Du kannst sie in so Poster rollen und dann irgendwie so schön, da gibt es Möglichkeiten.
Weinregale, also wenn ihr Weinregale herstellt für Posterrollen, dann...
Ey, das wäre doch eine, oder neben Kallax gibt es noch das Mini-Kallax, das hat genau dann die Form.
Müssen wir mal Alex vorschlagen, mal gucken. Genau, Kallax, Brettspielmöbelhersteller. Der
Kaplex meinst du jetzt?
Kaplex.
Ja.
Wo habe ich den Kallax?
Kallax war Ikea.
Ja.
Der liebe Alex von Kaplex, der auch ein paar Spieletische fürs Wutz gemacht hat, unter anderem. Genau, den kann man eigentlich auch mal fragen.
Ja, das stimmt.
Mattenaufbewahrungsmöbel wären eigentlich der Scheiß. Das würde man
so
aus der Hand ziehen.
Ja, kommt, glaube ich, drauf an. Ich glaube, der Weg von ich nehme Matten und ich kaufe mir einen Spieletisch für zu Hause ist gar nicht so weit auseinander.
Ja.
Also du bist dann ja eh schon bereit, für dein
Brettspiel
auszugeben.
Spieletisch hat auch Platz für Matten tatsächlich.
Wenn
du extra
noch... Ja, gut, okay. Gut.
Also ich habe jetzt in Essen gerade einen Tisch gesehen, der hatte extra zwei Ebenen.
Ja, richtig kranker Scheiß.
Also ich muss erst umziehen,
bevor das überhaupt Thema wird. Das
sind auch nie günstig.
Ja. Geld verdienen und umziehen. Genau. So, du hast gerade schon gesagt, du bist eigentlich ganz gut darin, Vorauswahl zu treffen.
Ja.
Aber.
Ich glaube.
Du glaubst. Aber. Grundsätzlich hast du es schon vorhin angerissen. Ich würde jetzt ein bisschen von Kickstarter weg, aber immer noch im Thema bleiben, nämlich mich ein bisschen zum Sammeln. Wir sind ja beide Brettspieler.
Ja.
Würdest du dich als Brettspiele-Sammler bezeichnen?
Eigentlich sage ich nein, außer es geht um Thema FOMO. Es ist tatsächlich so, dass ich habe gemerkt, ich sage Früher habe ich immer gesagt, nee, ich sammle eigentlich keine, ich spiele die. Mhm. Ich spiele die auch wirklich. Also es gibt eigentlich keinen, den ich bekomme, wo ich sage, ich will den nicht spielen oder so. Ich kaufe die auch nicht, weil ich weiß, oh, ich verkaufe die dann irgendwann teurer oder so. Das mag ich überhaupt nicht, sowas. Ich kaufe die, weil ich die spielen will. Mhm. Aber auch für sich selbst ist es leichter dann zu rechtfertigen, dass man dann sagt, hey, diese Münzen, ich brauche diese Metallmünzen. Mhm. Weil das ist ja auch so eine Art Sammeln. Ja, wie so Briefmarken sammeln, sammle ich halt Metallmünzen für verschiedene Brettspiele. Irgendwie könnte man das so nennen. Es fühlt sich halt besser an. Und wenn ich bei mir ins Regal, in die Regale gucke mit den Spielen, dann ist es schwer zu sagen, dass man kein Sammler ist. Weil ja, diese Masse ist schwer nicht Sammlung zu nennen, sage ich mal. Mhm. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich was nur kaufe, um es auszustellen oder so. Ja, also ich sage, nur um die Sammlung zu komplettieren. Mhm. Also das versuche ich immer zu vermeiden. Mhm. Die 12. Erweiterung für oder so, da bin ich mittlerweile auch ein bisschen besser als früher. Mhm. Wenn das so...
Ja, ja, zwei Zwischen- oder zwei weitere Fragen dazu. Erstens, weißt du, wie viele Spiele du hast?
Es ist eine Weile her, dass ich nachgezählt hatte, aber es sind gar nicht so krass viele. Ja, also ich kenne Leute, die sagen halt, dass sie 2000 Spiele zu Hause haben. Ja,
ja, das
ich habe vielleicht... Jetzt sagen wir vielleicht 400.
400?
Ja.
Also ich muss dazu sagen, ich kenne Mirkos Wohnzimmer sehr.
Boah, ist das viel oder ist das ein Boah, ist das wenig?
Das ist, ich hätte weniger erwartet. Also ich kenne dein Wohnzimmer.
Es gibt, die kleinen Spiele machen es.
Ja, das habe ich auch.
Weil also
ich habe auch noch diese komischen.
Schwierig an den geilen Stichspielen vorbeizukommen, die keinen Platz brauchen. Und dann hast du ganz schnell die Summe
erhöht. Ja,
nicht die Masse, aber die Summe.
Ja.
Und darf ganz. Im Kontrast halt diese fetten Kickstarter-Boxen.
Ja, das stimmt.
So eine Necrony, bums, ein Kallax-Fach voll oder so. Ne? Das geht halt super schnell.
Das stimmt. Ja.
Aber ich habe halt auch, ich könnte rechnen, aber habe keine Lust, aber sehr, sehr viele, wenn wir jetzt in Kallax-Quadraten reden, ja, habe ich, keine Ahnung, vielleicht 30 Stück voll oder so. Nee, mehr, locker mehr.
Ja, ich weiß schon 50. Länger nicht mehr bei dir. Ich weiß das gerade gar nicht.
Ich glaube, ich habe von jeder Form ein 5x5, 4x4, 3x2, 2x2.
Also wenn ihr Geld verdienen wollt und eine richtig große Wohnung haben wollt, wo so viel Platz für Brettspiele ist, dann werdet der Klärer ein bisschen nicht verkaufen.
Das unterschreibe ich jetzt mal.
Und zieht nach Hamburg.
Ja, weil Hamburg ist so eine günstige Stadt.
Ja, oh, richtig gut. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, du kaufst eigentlich nichts, was du zum Ausstellen haben möchtest.
Genau.
Aber sortierst du Dinge nicht aus, weil sie einfach zur Sammlung gehören? Also du sagst selbst, du spielst die Spiele. Ich kenne das von mir, du hast noch einen Moment zu überlegen. Ich kenne das halt von mir, ich sortiere mittlerweile rigoros aus, weil ich keinen Platz habe. Ich habe ein Kallax, bald habe ich ein anderes Regal, aber ein Kallax, was aus sechs Würfeln A3, also 18 Würfeln, wir reden jetzt nur noch in Kallax.
Ja, also viele könnte ich.
Genau, also 18 Kallax für Brettspiele habe ich. Und ich habe halt nicht, das ist der Platz, den ich habe. Mehr habe ich nicht. Und es gibt Spiele, die werden niemals ausziehen. Dazu gehört Gugong, einfach weil ich das Spiel liebe. Aber ich sortiere jetzt auch mittlerweile rigoros aus die Sachen, die nicht gespielt werden. Und ich würde nichts behalten, mittlerweile nicht mehr, früher war es anders, wo ich nur sage, ich behalte es, weil es in meine Sammlung gehört. Weil ich es, ja, vielleicht habe ich das doch, aber vielleicht gestehe ich mir auch nicht ein, dass ich etwas nicht verkaufe, weil es zur Sammlung gehört.
Die Frage ist in dem Fall dann eine Grundsatzfrage. Wie unterscheide ich quasi den Begriff Teil einer Sammlung und etwas, mit dem ich halt nostalgische Gefühle verbinde? Weil das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen.
Das stimmt, ja.
Ja? Ich habe zum Beispiel immer noch, und es ist immer ein Kandidat, wenn ich überlege, ich brauche Platz, das muss raus, aber es steht da immer noch, ich kann mich nicht davon trennen, ich weiß nicht warum.
Ja.
El Grande, ja, also
okay. Wirklich,
ja. Es ist seit 1996, wo das, glaube ich, Spiel des Jahres war, habe ich dieses Spiel und irgendwie ist das so ein Ding, wo ich sage, ich habe das seit, keine Ahnung, über 10, 12 Jahre bestimmt nicht mehr gespielt.
Aber warum behältst du es?
Das weiß ich nicht. Also es ist wirklich, das ist dann vielleicht, ist das dieses nostalgische Ding so ein bisschen.
Aber ist es auch die Angst, dass du es nicht mehr kriegen würdest?
Nee, in der Version? Vor allem weiß ich ja, dass es jetzt schon eine Neuauflage gibt, die auch optisch besser ist und so weiter. Das ist wirklich, in dem Fall ist es nicht diese Angst, dass man es nicht mehr kriegt. Mhm. Oft verbindet man Gefühle mit bestimmten Spielen oder Momente, an die man sich gerne zurückerinnert. Und vielleicht habe ich ein bisschen Angst, dass das verschwindet oder so. Ich habe keine Ahnung, das ist ja sehr deep auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen rigoroser schon mal vorsortiert, was weg soll. Mhm. Und oft habe ich dann so ein Spiel in der Hand, gesagt, aber es könnte auch hier bleiben. So, nein, Loco, das muss weg. Weil es ist so, du spielst es nicht. Du hast da jetzt nicht so super viele Erinnerungen dran. Aber ich habe auch wirklich viele Spiele, wo ich halt sage, ja, aber ich liebe es, sie zu spielen. Die kommen nicht weg. Mhm. Und es sind leider viele. Also ich spiele halt wirklich gerne.
Das ist eine Berufskrankheit.
Ja, ja gut, ich muss viel spielen. Aber dann gibt es die Spiele, wo ich sage, die könnte ich eigentlich immer und immer spielen. Mhm. Die kommen natürlich nicht raus.
Ja.
Ja. Und ja, schön, du meintest ja gerade, weil es so besonders schön ist oder so, für diese, oder um die Sammlung nicht zu zerstören. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Reihen sammle. Alea macht das ja so ganz assi, will ich fast sagen. Und wir nummerieren die Spiele. Und dann haben alle immer das Gefühl, mir fehlt genau diese Zahl, das muss ich kaufen. Das Spiel ist scheiße, aber ich brauche es. So, da bin ich zum Glück kein Opfer von.
Jedes Spiel hat seine Zielgruppe nebenbei.
Ja, das ist schon klar.
Ja, ja, aber das auch Alea-Titel, also nicht alle. Ich wollte das ein bisschen relativieren.
Ach so, scheiße. Nein, das ist auch nicht die einzige. Ich finde es immer ein bisschen traurig, weil das ist, spricht dann eher wieder für die Sammlung. Mhm. Es ist halt schon schön, wenn ein Spiel schön aussieht.
Das
und so eine Nummer macht es meiner Meinung nach immer kaputt. Oder so ein hässlicher gelber Streifen. Oder es gibt Dinge, wo man sagt, wenn ihr das weglasst, würdet ihr das so viel besser verkaufen. Vor allem an die Leute, die wahrscheinlich eher sagen, hey, ich sammle die und ich mag es, wenn es geil aussieht.
Ja, vermutlich dann auch gewisse Illustratoren, gewisse Designer.
Genau.
Halt eventuell.
Und aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sage, ja, ich darf dieses Spiel nicht verkaufen, weil da ist die Nummer 2 und ich habe von 1 bis 5 alle oder so. Das ist zum Glück nicht der Fall.
Mhm.
Und ja, das Spiel ist sau schön, aber hey, du spielst es nicht. Ich glaube, da bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich sagen kann, dann gebe ich es ab.
Also es ist schon eher die Herangehensweise zu sagen, das Spiel spiele ich nicht. Deswegen kann es dann auch mal ausziehen.
Was das angeht, bin ich auf jeden Fall mehr der Spieler.
Ja.
Bis auf ein paar wenige Nostalgietitel. Aber es gibt ja so viele Sachen, wenn man sammelt, was sammelt man denn? Zum Beispiel die T-Reihe.
Mhm.
Ja, ist bei unterschiedlichsten Verlagen erschienen. Das heißt, die geben optisch gar keinen, also da ist wenig Sinn dahinter, die zusammenzustellen oder sowas.
Ja, manchmal, wenn man sagt, fangen halt auch alle einfach nur mit dem gleichen Buchstaben
richtig
an.
Also ja, wobei sie hatten zumindest anfangs noch immer dann dieses südamerikanische
Thema. Ja, aber das hörte bei Tequino später.
Die Völker und so, genau. Und puff, dann genau, dann kam sowas. Das ist halt auch sowas, man kann sagen, hey, ich sammle die T-Reihe. Und dann ist aber der einzige Grund vielleicht, warum sammelst du die? Weil meistens Taschini, also ein Autor, hintersteckt, der dir gefällt. Aber brauchst du die wirklich alle und so weiter? Also da habe ich zum Beispiel auch nicht alle.
Mhm.
Auch wenn ich weiß meistens, hey, wahrscheinlich werde ich so ein T-Spiel spielen und es wird mir bestimmt sehr gut gefallen. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. FOMO, ich habe zum Thema FOMO kurz reingeworfen. Ich habe Teotihuacan zweimal, weil es jetzt die Big Box gab, in hübscher nicht nur, sondern auch dann mit allen Erweiterungen, wo ich noch nicht alle hatte und besserem Material, auf das ich ewig gehofft habe, weil diese Pappmarker da drin waren, von Kakao war nicht kacke, habe ich mir gesagt, ich hole mir das und das andere verkaufe ich. Nur mal so zwischengeworfen.
Naja, aber das ist ja auch eine Herangehensweise, wenn du sagst, also bestes Beispiel Everdale, ich hatte schon englischsprachige Spiele. Also ich hatte Everdale schon, ich hatte das Grundspiel und eine Erweiterung und habe dann gesagt, okay, dann hole ich mir die Big Box, verkaufe die beiden weit unter dem, was ich dafür bekommen hätte können, aber ich wollte sie halt loswerden.
Das ist genau dieses, das Thema FOMO gibt es ja nicht nur im Brettspiel, da macht es Kickstarter halt einfach, dass man das hat,
genau,
das FOMO. Ja. Das gibt es ja auch bei anderen Sachen, dass man sagt, ja, FOMO im Sinne von, ich möchte eigentlich so die beste Variante von diesem einen Produkt, die es gibt. Oder was ist die beste, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber dann zum Beispiel alles Material oder alles aufgehübscht So schön, wie es geht oder wie auch immer.
Würdest du für deine Sammlung ein Spiel, das du schon hast, nur nochmal kaufen, weil neuer Illustrator und weil... Ja. Gar nicht qualitativ. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass da super viel anders dran ist, sondern einfach nur,
weil... Es gibt welche. Und es ist sogar brandaktuell ein Spiel, das ich mir kaufen wollte, aber es war direkt am ersten Tag der Messe ausverkauft.
Yokohama.
Nee. Ich weiß gar nicht, wie die Neuauflage heißt. Von Santa Maria.
Ach, nur...
Saltfjord.
Ja, Saltfjord.
Das hätte ich mir sofort gekauft, weil das Spiel finde ich großartig. Ja. Aber die Grafik ist echt...
Gewöhnungsbedürftig.
Ja. Sehr. Also ich mag das Spiel total gerne, aber diese Smiley-Marker sind creepy. Das ist schon merkwürdig.
Also es läuft gerade Smile 2 im Kino, vielleicht...
Ja,
kann man die dafür nutzen.
Genau, das ist die Idee. Gibt es bestimmt in den Stimmungsgeschichten. Making of Smile. Ich habe dieses Spiel gespielt.
Ja. Die haben mich zu sehr angegrinst. Ja. Oh mein Gott.
Naja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Spiele, wo ich sage, also Teotihuacan war halt so 50-50. Es war halt mehr Content, aber auch, ich fand, teilweise sehr aufgehübschter Content. Mhm. Ganz anderes Beispiel, aber zum Beispiel früher bei Filmen. Oh, neues Medium, Blu-ray-Disc, geileres Bild als eine DVD, habe ich mir auch teilweise Filme, natürlich nur die Lieblingsfilme, dann nochmal gekauft, obwohl ich sie schon hatte. Weil ich gesagt habe, ich liebe dieses Produkt so sehr, ich möchte das bitte in der bestmöglichen Form genießen.
Das zieht sich auch so ein bisschen durch dich, also durch deine...
Das ist so, ich bin halt Filme, so ein bisschen Spiele, perfektionistisch, nicht nur, was ich selber tue, sondern auch mit was ich quasi gerne, weiß nicht, meine Zeit verbringe.
Vielleicht. Ja.
Das klingt komisch.
Nee, ist ja verständlich.
Ja.
Du bist ein Meister der Überleitung, muss ich sagen.
Ist das so?
Ja, aber ich muss dich vorher noch was fragen. Du hast gerade eine Überleitung geschaffen, die ich eigentlich nutzen muss. Aber ich will trotzdem noch mal wissen, ob es auch etwas gibt, was du bereust, was du aussortiert hast. Wo du jetzt sagst, ach verdammt, warum habe ich das gemacht?
Bin ziemlich sicher, dass da was ist.
Sehr gut.
Ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus, weil wenn ich mich daran erinnere, bin ich traurig. Aber eine Sache ist mir eingefallen, das ist immer mal so ein hätte ich es mal behalten und ein Gott sei Dank bin ich es los. Okay. Wechselbad der Gefühle.
Spannend.
Meine Magic-Karten. Aber ich glaube, das ist halt ein ganz eigenes Thema. Also da könnte man eine komplett eigene Sendung drüber machen, aber ich habe halt eine Weile Magic gespielt und vor dem Umzug habe ich sie alle verkauft. Und bei jedem Einzelnen, ich habe unfassbar viele Decks gehabt, ich habe Spaß gehabt, sie zu bauen. Die waren nicht immer gut, aber sie waren toll, also so schön und so weiter. Schöne Synergien. Und bei jedem Deck, das ich in die Hand genommen habe, um sie auseinanderzunehmen, damit ich die Karten besser verkaufe, dann habe ich gedacht, oder ich behalte dieses eine Deck nur. Nee, komm weg. Oder dieses eine, nein, komm weg. Und im Nachhinein dachte ich mir, ja, gut, dass ich losgeworden bin, Platz gespart, Geld bekommen, habe ich für einen Umzug gebraucht, alles tutti. Aber ab und zu reden dann Leute, und jetzt hat mein Freund mir Magic gezeigt und da spielen wir immer. Ich denke, das werde ich auch mal wieder spielen. Und dann höre ich immer, was es neuerdings für Regeln gibt. Und ich denke so, was zur Hölle ist passiert in diesem? Oder dieses mit dem einen Ring, jetzt haben sie ja helle Ringe Magic, macht natürlich wieder Bock für mich als großer Fan. Und dann gibt es diese eine Karte, gibt es nur einmal auf der Welt und der Typ hat die für 2 Mille oder so gekauft.
Ja, ja.
Dieser Rapper oder was weiß ich. Total krank. Eigentlich ganz gut, weil das ist ja der Tod, wenn du FOMO hast. Ein Trading Card Game kannst du ja völlig vergessen.
Ich habe witzigerweise, bevor Christian auf die Cruise gefahren ist, noch mit Christian drüber geredet, über Trading Card Games, weil der hat jetzt Altered für sich entdeckt. Das ist dieses ohne Lizenz, dieses...
Ja, habe ich schon mal.
Also es ist auch, glaube ich, Asmodee hat es rausgebracht, also müsste ich nachgucken. Und er hatte mir erzählt, dass er es halt einfach spielerisch auch sehr, sehr gut findet. Aber auch ein Kickstarter, na guck mal.
Ich habe, also das ist auch wieder ein gutes Ding für meinen Perfektionismus, / FOMO, bla. Um Magic zu spielen, hast du dann eine Idee für ein Deck und dann brauchst du bestimmte Karten.
Ja, gut.
Und viele Leute machen Proxys, das heißt, sie drucken sich die einfach aus und tun so, als hätten sie sie, bis sie sie dann vielleicht irgendwann mal haben. Und ich war dann so ein Depp und bin dann auf eBay gegangen und habe geguckt, ob ich die Karten einzeln kaufen kann irgendwo. Da hatte ich eine ganz blöde Phase, wo ich echt viel zu viel Geld dafür ausgegeben habe. Da bin ich echt froh, dass das vorbei ist.
Also, kurze Anekdote zum Magic. Vor 4, nee, das war Corona. Ich glaube, im Jahr nach Corona oder das Jahr vor Corona, vor der Corona-Messe quasi, waren wir auf der Spiel und ich habe Brettspiele im Wert von, nee, nach Corona. Ich habe Brettspiele im Wert von 400 Euro oder so gekauft. Und der Bruder meiner Freundin hat sich für 700 Euro zwei Magic-Karten
gekauft. Zwei Magic-Karten, ja. Nee, so viel Geld habe ich natürlich nicht ausgegeben.
Und hat das dann mir gerechtfertigt. Warum? Und dann war ich so...
Ich fand mich damals schon bescheuert, weil ich, keine Ahnung, 5 Euro für eine Karte bei eBay bezahlt habe. Weil man ja so einen Booster für 4 oder so gekriegt hat.
Ja gut, weil es ist halt auch Glücksspiel.
Ja, natürlich ist es Glücksspiel. Das ist das Problem. Ja.
Ja. Aber ich habe auch so was Ähnliches, ich bereue es ein bisschen. Ich habe es eine Zeit lang immer bereut, dass ich meine Pokémon-Karten als Kind irgendwann abgegeben habe und meine Yu-Gi-Oh!-Karten, weil ich da einfach Spaß dran hatte.
Ja, das ist auch wieder das Nostalgie-Ding so ein bisschen.
Und, genau, und dann kam es ja wieder. So, Yu-Gi-Oh! Hat ja mittlerweile auch mega viele neue Regeln und neue Sachen, die reingekommen sind. Und bei Pokémon ist halt das Gleiche. Ich habe das Spiel halt als Kind gespielt. So, nicht mal richtig, glaube ich. Ich habe die gesammelt vor allem.
Ein ehemaliger Kollege, ich glaube, du hast ihn nicht mehr kennengelernt, der hier in Wutz gearbeitet hat, der geht auf Pokémon-Meisterschaften. Der ist so alt wie wir.
Ja, warum nicht?
Ja, das ist halt, ich finde das schon cool, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber hier so, auf Turnieren, das mochte ich nie so, das Spielen.
Aber zurück zur Frage, bei mir gibt es Sachen, die ich bereut habe, abgegeben zu haben.
Zum Beispiel?
Hochaktuell.
Oh.
Ich bereue es einmal, Dinosaur Island verkauft zu haben,
das
auf Deutsch.
Niemals passiert.
Ja, ich habe es halt verkauft, weil ich Dinosaur World hatte.
Mm.
Und das habe ich jetzt verkauft.
Ich wollte gerade sagen, Dinosaur World ist eins dieser Spiele, wo ich lange Zeit dran festgehalten habe.
Ja.
Wo ich mich jetzt entschieden habe, es doch zu verkaufen.
Meins ist letztens verkauft worden.
Weil es ist gut, aber ein bisschen zu fisselig und es kommt einfach nicht an Dinosaur Island dran. Wenn ich das Dino-Park-Gefühl haben will, dann spiele ich Dinosaur Island. Das ist einfach so.
Ja gut, ich mag das Raw and Ride auch ganz gerne.
Das Raw and Ride ist ziemlich cool.
Ja, das mag ich halt als so kleine Unterhaltung zwischendurch. Und bei wem ich das auch wieder habe, wo Justus mich auch angeguckt hat und gemeint hat von wegen, ja, warum hast du das denn gemacht? Ich habe halt Dominations verkauft, weil ich gesagt habe, naja, Isa wird es nie mit mir spielen und dann verkaufe ich es halt lieber. Und ich habe es ja schon sehr günstig gekauft und es ist ja noch günstiger geworden. Es wird ja verramscht teilweise, weil Holy Grail Games
insolvent ist. Ja. Ich habe es mir auch noch gekauft, bevor ich Angst, also als ich Angst hatte, dass es vielleicht nicht mehr kommt, weil es doch ganz geil ist eigentlich.
Ja, das ist so eine Sache, wo ich echt, ich habe das eigentlich selten, dass ich dann wirklich überlege, ob ich es nochmal kaufe. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich wirklich so bin, wenn ich da den richtigen Preis für sehe. Ja, aber ja, das zum Aussortieren. Leider springen wir ein bisschen,
weil ich
noch zwei Sachen habe, die ich gerne dich fragen würde. Nämlich einerseits, hast du schon mal ein Kickstarter-Crowdfunding unterstützt, nur wegen der Miniatur?
Nur wegen den Miniaturen,
ja.
Den Kickstarter an sich nicht, aber eine Erweiterung.
Okay.
Genau, das wollte ich, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, diese, ich nenne sie mal Miniaturen, Fallen auf GameFound vor allem gerne. Da, oh, das Grundspiel kostet ja nur 50 Euro, geil, kannst du mitmachen. Und dann bringen sie eine Erweiterung nach der anderen raus. Mhm. Und wenn dann das FOMO kickt und du sagst, ja, ich will aber alles haben, bist du bei über 300 auf einmal.
Ja, ja.
Wo du denkst, was ist hier passiert?
Ja.
Konnte ich bisher mich zum Glück zurückhalten. Und das, um deine aktuelle Frage zu beantworten, das war so ein Ding. Es war ein Witcher-Game. Ich weiß gar nicht, welches. Es ist nicht The Old World, das ist das andere, das was jetzt noch kommt.
Ja, Path of Destiny.
Path of Destiny, genau. Das klingt nach einem guten Kartenspiel. Ich bin ein riesiger Witcher-Fan. Und habe mir gesagt, das hole ich mir jetzt. Aber ich will nicht alle diese oder... Im Kimono. Nein, also geil, wenn es nichts kosten würde und ich unendlich viel Platz hätte, würde ich es sofort nehmen und hätte richtig Bock, die Miniaturen anzumalen.
Ja.
Aber da habe ich die Finger von gelassen. Aber die eine Erweiterung, die fast nur Miniaturen sind, eine Box, nämlich mit den ganzen Companions, die man halt in den Videospielen lieben gelernt hat. Ja, also das war wirklich nur, also es ist eine Box, da sind keine Ahnung, 6, 7 Miniaturen drin, die hätte man einfach weglassen können. Ich habe alles andere Special weggelassen. Ich habe das Grundspiel und diese Box. Weil da habe ich gesagt, da bin ich zu sehr Fan.
Ja.
Auch also von der Materie an sich, nicht nur von Miniaturen und so, was ja gar nicht so krass bei mir ist, sondern einfach von dem Thema Das nehme ich mit. Da freue ich mich, wenn ich die anmalen darf. Das ist bestimmt wieder so Minis, die man überhaupt nicht braucht im Spiel, sondern einfach nur da rumstehen. Aber es ist halt schon nice.
Also brauchen ist bei Brettspielen eh immer so die große Frage, ob du
überhaupt... Das ist auch ein Grundsatz.
Du brauchst, glaube ich, auch kein Brettspiel.
Genau, aber was... Wir
brauchen Reis und Kartoffeln.
Genau, was brauchst du zum Überleben? Brettspiele brauchst du, um glücklich zu sein. Musst du glücklich sein, um zu überleben?
Ja, solltest du.
Solltest du, also brauchst du
Brettspiele. Sonst wird es schwieriger. Sehr schöne Herleitung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich würde es so gerne damit abschließen.
Ah, es sind noch Fragen offen. Ja,
verstehe. Nee, ich habe eigentlich, also ich habe gleich noch eine kleine Quizfrage an dich. Mhm. Also einen kleinen Auftrag. Dafür muss ich gleich meinen Laptop einmal zur Seite räumen, damit du es nicht siehst. Weil Mirko liest natürlich das Skript die ganze Zeit mit.
Ja, so ein bisschen. Meine Augen sind zu scheiße, ich kann das nicht lesen. Zu kleine Schriftgröße. Aber ich habe auch noch was für dich vorbereitet.
Oh Gott. Die ganze Zeit waren wir noch nicht explicit, jetzt sind wir es wieder. Hallo Christian, du freust dich wieder.
Nein. Ist Scheiße schon explicit? Oder
ich weiß, wir wissen es nicht.
Okay.
Christian rollt nur immer mit den Augen.
Und wenn du ein Babywort dafür nehmen würdest, Kaka oder so, wäre dann okay?
Dann wäre es wahrscheinlich. Ist egal, das prüft, glaube ich, auch keiner. Also wir sind noch ein bisschen zu unbekannt, glaube ich, was das angeht. Aber ist auch nicht schlimm. Genau, also Brettspiele brauchen wir, um glücklich zu sein. Und um glücklich zu sein, überleben wir besser.
Das war das. Word.
Ja. Genau. Ich habe mich entschieden, wir lassen die letzte Frage aus. Die ist jetzt auch gar nicht so wichtig.
Ist das die fett gedruckt ist, die einzige, die ich lesen kann?
Nee. Das war das ursprüngliche Spiel. Das habe ich jetzt aber gecuttet.
Oh, okay, ja.
Möchtest du erst das mit mir machen oder?
Ja.
Ja, dann schieß mal los.
Also das ist quasi eine Art Quiz, das du kennst, weil du es mit mir auch schon gemacht hast.
Oh, schön.
BoardGameGeek. Bewertung und dann aufs Spiel kommen.
Ja.
Das kennen wahrscheinlich eure Zuhörer auch schon.
Ja.
Ich habe noch nicht alle Folgen gehört. Ich durfte noch nicht alle Folgen hören, muss ich dazu sagen.
Wieso durfte?
Weil du in einer Folge mit Silke über die GenCon sprichst und eigentlich hatten Silke und ich immer vor, dass wir auch mal so ein Game machen. Und deswegen habe ich mich bisher komplett rausgehalten Silkes GenCon-Stories.
Ja.
Und ich war dann total überrascht, also ich werde dann auch total überrascht sein, wenn es endlich dazu kommt, dass ich davon erfahre. Egal. Dieses Spiel, ich habe eine 10-Sterne-Bewertung und eine 1-Sterne-Bewertung rausgenommen. Welche mit viel Text, ich kürze die ein bisschen raus.
Ja, mach
ich fange mit der 10er an, BGG-Bewertung.
Ja.
Ich bin hin und weg. Ich habe 4 Spiele gebraucht, um zu verstehen, warum dieses Spiel so ein geniales Design hat, das ich nun beschreiben werde. Wenn Sie Spiele im Stil von Troyes oder Prager Kaputregni mögen, dann ist dieses Spiel genau für sie. Es ist das komplexeste da draußen, das ich je auf einem Brett hatte. 10-mal mehr lesen und überlegen, welche Aktionen man wählen soll. Es hat, ich verstehe auch teilweise nicht, was dieser Mensch wollte, Es hat die gleichen 16 Aktionen wie Prager, aber während Prager nur bei einer von 6 interaktiv ist, hat dieses Spiel 5 von 6 interaktive Aktionen. Die Mechaniken arbeiten zusammen wie ein Uhrwerk und zwischen Experten wird es ein total enges Ergebnis sein, während man keinen Kingmaker-Mechanismus hat.
Okay.
Ich übersetze simultan aus dem Englischen, deswegen ist das ein bisschen komisch.
Okay.
Wie zum Beispiel in Troyes. Im Allgemeinen ist es ein Spiel, bei dem es darum geht, das aktuelle Spielbrett zu analysieren und dann die besten Aktionen zu wählen. Und wobei die meisten von ihnen Mini-Bereichs-Mehrheitsspiele sind, auch sehr schön, die auch Punkte generieren und Ressourcen und so weiter. Der Nachteil ist die Wartung und Verwaltung des Spiels, die ist nicht streamgelined ist und der Spielfluss ist nicht fließend, noch elegant. Auch für deine Vorstellungskraft etwas schwierig. Das ist das komplexeste Spiel, das ich je gespielt habe. Bla bla bla. Den Rest ignorieren wir kurz. Dann 1-Sterne-Bewertung. Sagt eigentlich das Gleiche, meint es nur genau andersrum. Ressourcen sammeln und ein Tech-Baum mit 10 Millionen Variationen, Sonderregeln oder Manipulation von Würfeln und Sammeln von Mechaniken. Seltsam rotierende Würfelwertregeln mit Licht-, Dämmerung- und Schattenkategorien.
Oh mein Gott, ich weiß
Jeder es. Spieler braucht seine persönliche Regelheft, um zu verstehen, was zum Teufel man hier tun soll, wenn man an der Reihe ist. Welche Taktik und Strategien man anwenden soll. Ohne jeglichen Grund sind sie verworren und kompliziert. Einfach, weil das im Moment der Geschmack der Szene ist. Du weißt das jetzt durch Schatten.
Ich weiß es durch Licht und Schatten.
Diese Komplikation macht das Spiel unangenehm zu spielen, da es absichtlich Spieler frustriert, die es nicht auswendig gelernt haben, wie man es am besten spielt. Es ist ein Schmerz, dieses Spiel zu lernen. Es ist einfach nicht wert.
Okay, also ich kann dich ja mal mitnehmen.
Ja, nimm mich mit.
Komm mit mir ins... Okay, nein.
Das, oh nein, jetzt habe ich den ganzen Tag gesehen.
Ja, und wir werden vielleicht gebannt, keine Ahnung.
Wir singen es ja nicht. Wir singen es nicht, nur innerlich. Nicht.
Okay, Contenance. Also ich war, am Anfang war ich irgendwie bei Dominations, weil wir heute drüber geredet haben. Ich war irgendwann bei Bitoku, weil du irgendwie was mit großem Board und ganz viel Lesen hattest und so weiter und so fort. Bei Licht und Schatten bin ich bei dem Spiel, ich sag noch nicht den Namen, bei dem Spiel, das du mir und einer Freundin gezeigt hast.
Deswegen hab ich's gewählt.
Auf der Spiel digital quasi hier im Café, wo wir uns von jetzt auf gleich ins Expertenniveau gegeben haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass es mit T anfängt und Tekenu heißt.
Korrekt. Das ist heute auch schon mal erwähnt worden, ja.
Ja, Licht und Schatten war das Ausschlaggebende. Man muss den Zuhörern vielleicht erzählen, Tekenu ist halt auch ein T-Spiel von Taschini und...
Tucci. Glaube ich. Tucci. Ja, oder er hat wieder nur den Solo-Modus gemacht.
Im Zweifel macht er immer den Solo-Modus. Ja. Genau. T-Spiel mit so einem Ovalisken in der Mitte. Und je nachdem, welche Farbe die Würfel haben, sind sie halt besonders gut, wenn sie in der Sonne liegen oder wenn sie im Schatten sind. Und du möchtest am Ende quasi eine Waage haben. Also nicht zu viele Schattenwürfel, die im Schatten waren, und nicht zu viele Sonnenwürfel, die in der Sonne waren. Das hört sich falsch an. Ja, ganz klassischer Mechanismus. Ja. Dieser Obelisk ist halt 3D. Das Ding wirft wirklich einen Schatten, wenn man es richtig beleuchtet.
Aber so kann man es nicht spielen.
Nein. Nee, so ist es auch nicht gedacht. Aber das war das Spiel, was mich zum Expertenspieler gemacht hat.
Genau, das war dieses, also das kannst du ja auch wahrscheinlich bestätigen, sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Vor allem war es, glaube ich, das erste, was ich euch erklärt habe, oder? Zumindest eins der ersten.
Nee, wir haben davor noch Four Gardens und Drachenwürfel, Hüter hier nicht.
Hüters zu holen.
Nee, nicht mit dem. Nicht Carnival of Monsters, sondern das mit den Würfeln. Carnival of Monsters ist ja doch das Draft-Spiel.
Ja.
Und das andere Monster Expedition. Ja, genau. Ja. Das haben wir gespielt. Team Free habe ich an dem Tag gespielt.
Oh, ja, auch schon.
Wir waren ja zweimal
da, an
zwei Tagen da und hatten uns dann wirklich vorgenommen, dass wir Sonntag nochmal wiederkommen und Tekenu spielen. Das war ein sehr schönes Event. Und Eons End habe ich da gelernt.
Ja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass Tekenu, das war so der Moment, wo wir uns wirklich besser kennengelernt haben, weil wir viel Zeit mit der Erklärung hatten. Ja, genau, deswegen habe ich das ausgesucht. Ja.
Genau, und dann habe ich dich zum The Gallerist-Spielen eingeladen und dann war eine Freundschaft geboren.
Später fast.
Oh, okay. So, ich habe auch ein Spiel, aber dafür brauche ich deine Mithilfe.
Okay.
Aus dem Bauch heraus.
Oh wei.
Wer ist dein Lieblingsautor?
Simone Luciani.
Das dachte ich mir schon fast.
Also, ja, doch, hat sich so gefestigt, würde ich sagen.
Meiner übrigens auch, wenn man mich fragt. Das ist super. Ich brauche einen kurzen Moment. Über Lieblingsautoren sagt man ja gerne, dass man alles von ihnen kennt.
Ich bin sicher, dass ich nicht alles von ihnen kenne.
Okay, aber es wird wahrscheinlich relativ einfach für dich.
Okay.
Ich kann dir sagen, du musst nicht alle sagen. Pff, das wären nämlich insgesamt
Liste,
106.
Ja.
Das lassen wir mal raus. Wir machen mal die Big Ten.
Oh, seine 10 erfolgreichsten oder was?
Ja. Laut BGG,
BGG, die 10 erfolgreichsten Spiele von Simone Luciani.
Ja, warte kurz.
Aber nicht in der richtigen Reihenfolge.
Also am schönsten wäre natürlich die richtige Reihenfolge, aber...
Das ändert sich auch immer und das ist nicht so, dass ich das mal nachgeguckt hätte. Ich rate jetzt wirklich dann. Soll ich schon anfangen?
Ich muss mal gerade gucken. Average Rating. Du darfst anfangen.
Okay, also unter den Top 10 ist mit Sicherheit Marco Polo noch immer, hoffe ich. Barrage.
Okay, warte mal, ich muss mal kurz hier. Also Barrage. Hier sind halt die ganzen. Das ist ganz schrecklich. Ihr müsst
wenn da so Erweiterungen und so sind.
Genau, die Erweiterungen sind halt auch dazwischen.
Das kann man irgendwie, glaube ich, durch Filter weglassen. Aber
kann man das?
Ich meine, ja. Aber ich finde die BGG-Seite auch nicht geil.
Gut, also 1, okay, 2, okay, ja, also Marco Polo hast du gesagt. Mhm. Ich guck. Das erste oder das zweite?
Das erste. Gehe ich mal von aus, dass es besser wird.
Also ich kann es, es ist richtig schlecht vorbereitet von mir heute. Ich kann es nicht richtig nachverfolgen, aber es könnte Platz 10 sein.
Ah, ja. Barrage, vielleicht sogar Platz 1, bin ich mir nicht sicher.
Ja, ist auf jeden Fall mit drin, ist aber Platz 2, nee, Platz 3 sogar.
Zolkin noch höher bewertet?
Nee, Zolkin ist, die Erweiterung ist relativ hoch.
Ja, ist gut.
Zolkin war ja mein, also es war ganz schlimm.
I love it.
ist unter, ist vor Marco Polo.
Ah. Darwin's Journey
müsste ja, drin sein. Ist Nummer 3.
Oh, dann sind viele Kandidaten, wo ich einfach hoffe, dass die da drin sind.
Ich glaub, okay, die Collector's Edition ist sogar Platz 1.
Ja, also ich hoffe ja, dass Newton dabei ist, aber ich fürchte das nicht.
Wenn es unter Marco Polo liegt, dann ist es vermutlich nicht dabei. Es ist nicht dabei, nein. Verstehe ich auch nicht. Doch, ist dabei. Ist dabei.
Ja.
Ja, es ist über Marco
Polo. So sollte es auch sein. Dann weiß ich nicht, ob es Anunnaki da reingeschafft hat. Hat das so, es ist so neu, aber da gab es immer so viel hin und her. Heutzutage ist es so schwierig einzuschätzen, ob Bewertungen auch realistische Bewertungen sind.
Anunnaki ist nicht dabei.
Mhm. Ja, nicht gedacht. War er ja noch bei Tekenu mit dabei? Ja, ne? Nicht bei Tekenu, bei Teotihuacan. Oder war das schon nur Toscani?
Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich glaub, Theo ist auf jeden Fall nicht dabei.
Theo ist nicht dabei. Dann war das wahrscheinlich schon nur Toscani.
Ein anderes T-Spiel.
Mhm. Tiletum.
Ja.
Ja, geil. Ist
sogar über Zolkin und über
Marco Polo. Ja, gut, Marco Polo. Neuer. Neuer wahrscheinlich. Es ist auch richtig gut, muss man sagen. Ach, verdammt. Ich spiele zu wenig. Was haben wir denn noch? Das ist dieser Moment, diese Abfrage, dieser.
Also eins solltest du auf jeden Fall wissen.
Ja, bestimmt.
Weil das ist Platz. Also wenn wir die Collector's Edition jetzt mal reinrechnen, ist es Platz 2.
Aber nicht auf der Gesamtliste, sondern ja, von ihm jetzt.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, bestimmt sollte ich noch was von ihm wissen. Simone Luciani, was spiele ich denn da immer? Was spiele ich denn da mal gerne?
Etwas, das du sehr liebst.
Ja, natürlich.
Was ich sehr schnell wieder verkauft habe und wo jetzt die Erweiterung zu kam und noch eine Erweiterung angekündigt ist.
Mit Darwin's Journey hatten wir schon.
Und du die Erweiterung, glaube ich, auch auf der Messe gekauft hast.
Dieses Jahr?
Ich meine ja. Ich glaube, die war bei uns im Hotelzimmer.
Okay, was habe ich denn gekauft? Oh Gott, jetzt dieser Druck. Weißt du, die Prüfungsangst, ey, kommt wieder. Das macht mich jetzt fertig, dass du mir noch mehr Details nennst.
Okay, weil dann gehen wir davon weg.
Ja, nee, was war's denn? Warte. Was habe ich denn dieses Jahr gekauft? Ich weiß es nicht mehr.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du es dieses Jahr gekauft
hast. Ah, doch, Nukleum natürlich.
Ja, natürlich.
Ja, Nukleum, geil.
Ja. Nukleum ist Platz 2, wenn wir eine Big Box außen vor lassen.
Und sein Platz 1 ist?
Darwin's Journey hat die beste BGG-Bewertung, aber nur die Collector's Edition. Ja. Dann würde rein theoretisch die Big Box von Lorenzo kommen.
Lorenzo, der Prächtige, oh mein Gott, ja.
Dann kommt schon Nukleum.
Nukleum.
Dann Barrage. Dann von den originären Titeln. Oh ja, die nächsten beiden solltest du auch wissen. Ja, bei dem einen ärgerst du dich die ganze Zeit, dass du es nie spielst.
Das sind so viele.
Eins meiner Lieblingsspiele von ihm.
Oh.
Das habe ich auch deluxified.
Oh, Grand Austria Hotel war ja auch mit dabei, ja, sicher. Genau. Und Golem. Golem!
Nee, Golem ist nicht dabei.
Nicht dabei bei den Top Ten.
Nee. Davor ist aber was anderes. Und ich habe dich vorhin gefragt, ob du das erste oder das zweite meinst.
Marco Polo.
Ja, das zweite.
Das zweite?
Das zweite ist vor.
Das ist bei mir halt immer, ich mag beide, aber bei erster hat den Nostalgie-Bonus.
Ja. Golem ist unter Wets of Wister.
Krass. Ich fand Golem gut.
Ich mag Golem auch sehr, sehr gerne. Ja. Gut, das war alles ein bisschen holzig.
War das schon 10?
Ja, ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Es war alles ein bisschen... Du kannst doch noch weiter nennen, wenn du Spiele von ihm nennen möchtest.
Nee, das ist nur peinlich, weil mir dann so weniger einfallen, als ich eigentlich kenne. Diese Flut. Ja, Lorenzo zum Beispiel ist eins, was ich wirklich regelmäßig spiele. Regelmäßig heißt nicht wöchentlich, aber regelmäßig als viele andere große Spiele.
So, ich habe ja alle paar Monate mal. Um den Bogen zu schlagen zu Sammlungen, ich habe ja irgendwann nur gesagt, ich will jedes Luciani haben, also jedes große Luciani zumindest. Ich habe nie Lorenzo gekauft, weil mir das immer zu teuer war.
Aber hast du es denn jemals gespielt?
Nee, immer noch nicht. Ich habe mal die Anleitung gelesen, weil ich es mir mal vorgenommen habe, zu spielen. Ich glaube, mit Justus halt zusammen.
Voll mein Ding, ne? Mit Würfeln an Karten kommen, mit denen man sich dann Tableau aufbaut. Oh, I love it.
Ja. Sehr schön. Ja, nee, das war alles ein bisschen wild, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Ich habe noch eine ganz kleine Abschlussfrage und du hast sie gerade eigentlich schon versucht zu beantworten.
Eine Abschlussfrage.
Ja, eine Abschlussfrage, genau. Ja. Zwei besser gesagt. Erstens, die Messe ist ja jetzt noch nicht so lange her.
Das ist korrekt. Weißt du noch alles, was du gekauft hast?
Nee, also du hast was gekauft,
ja. Ich
war von aus, ja, ich war dabei. Gibt es irgendwas, was du jetzt schon sagen kannst, wow, findest du richtig, richtig gut und möchtest du als Tipp in den Äther schicken?
Von den Spielen?
Ja.
Also habe ich zwar nicht auf der Messe gekauft, das ist aber eine offizielle Neuheit, das ist halt das Unbewusste.
Ja.
Unconscious Mind, finde ich richtig geil. Dann habe ich tatsächlich zu wenig wirklich schon gespielt. Mhm. Jetzt war ich auch krank eine Weile und konnte mich nicht treffen zum Spielen. Ich habe Snowcrest gespielt.
Das war
so ein kleiner Titel, der schnell ausverkauft war am ersten. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war so ein kleiner Engine-Builder. Mhm. Ja, ansonsten, es gibt halt so ein paar Titel, die ich halt schon kannte oder schon vorher hatte, wie The Gang oder so, ne, die einfach cool sind. Aber so von den anderen Sachen, die ich gekauft habe, fehlen mir einfach schon noch die Plays. Also das habe ich noch nicht gespielt.
Ja, das geht uns wahrscheinlich allen so. Also die Zeit, wir werden älter.
Das ist erschreckend. Die Sache ist auch die, dass wir echt viele Titel, die ich gekauft habe, jetzt gar nicht im Café haben. Das heißt, ich müsste aus beruflichen Gründen nicht schnell lernen.
Ja, ja.
Weil es hat nämlich dann sonst einen anderen Effekt. Also ich habe super viele Spiele gelernt von der Messe, aber keine davon habe ich zu Hause oder gespielt.
Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten das früher, haben wir das ja wirklich so gemacht, wir haben uns eine Woche nach der Messe spätestens getroffen und haben schon die ersten Neuheiten gespielt und haben uns immer vor der Schicht teilweise auch getroffen, Neuheiten zu spielen, weil man ja auch relativ schnell die Dienstleistung erbringen können möchte. Und
ja,
die Cruise steht halt immer kurz nach der Messe an, also immer so einen Monat später, max. Das heißt, da war immer der Grund, warum wir Neuheiten lernen mussten und das hat dieses Jahr bei mir auch deutlich abgenommen. Ich habe bislang auch nur das Unbewusste gespielt, von dem wir...
Das aber direkt mehrmals schon,
ich so gut finde. Nee, wir haben es einmal gespielt, wir haben es aber vor. Ich habe... muss jetzt wahrscheinlich noch die Miniaturen endlich grundieren. Ich habe die Inferno-Miniaturen grundiert.
Da gibt's
vorgestern. Ja,
war das auch Mini Holz Erweiterung. Oder Mini?
Oder was? Ja. Ah, okay. Nichts, oder Pappaufsteller oder Mini.
Ach so.
Es sind ja
nur die. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt oder auch mir nicht genau angeguckt. Ich wusste, du holst dir das.
Ja,
und hoffe auf eine Gelegenheit, das dann mal mit dir zu spielen.
Ja, ja, das kriegen wir.
Und dann wird das einer der Titel, wo ich bereue, dass ich sie mir nicht gekauft habe oder so.
Mal gucken. Ja. Selbst wenn. Also es gibt ja einen Einzelhandel, so ist es ja nicht. Genau, und letzte Frage an dich.
Ja.
Was ist das Letzte, wo du dich deiner FOMO hingegeben hast? Um den Bogen zu spannen zu Kickstarter und Crowdfunding.
Ich habe vorhin schon kurz überlegt, da kommt die Frage bestimmt. Ja. Wann habe ich das letzte Mal das Knöpfchen gedrückt? Will ich haben. Das ist nicht lange her, aber es ist so wild, in letzter Zeit kommen so viele an, dass ich völlig durcheinander bin. Aber das Schöne ist, es ist ja alles geguckt.
Ihr müsst euch gerade visuell vorstellen, hier sitzt so ein kleiner Affe mit so zwei Becken.
Ding, 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 der haut mir auf die Ohren von beiden Seiten,
sodass
ich mich konzentriere. Wo ist denn die App? Da ist die App. Man kann das ja so schön gucken, was man zuletzt unterstützt hat.
Ja, da gucke ich immer rein, wenn ich denke, dass ich...
Die Erotik-Offensive. Nee, das ist was anderes. Speak Easy, der neue Lacerda.
Stimmt, habe ich auch.
Und quasi am selben Tag Scara Brä, beziehungsweise The Anarchy, die beiden neuen Philips.
Ja. Weil, Anarchy habe ich auch.
Genau, das sind die die letzten, ja, die ich unterstützt habe. Und vor allem auch FOMO-technisch. Wobei das Schöne ist, bei den Philips, da brauchst du nichts. Also die Shane Philips-Spiele, der sagt immer, das kommt so, das ist das eine. Vielleicht gibt es eine Promotion, die es nur im Kickstarter gibt, aber da gibt es keine verschiedenen Pledge-Level. Und Lacerda, da gibt es, glaube ich, auch eigentlich fast nur...
Ja, du kannst halt, wenn du in den USA lebst, ein bisschen früher bekommen.
Ja, das ist natürlich von nicht, ja, der, oder $300 mehr für eine Unterschrift, das lasse ich auch weg. Nee, genau, das sind die letzten unterstützten Sachen, die dann in 1,5 Jahren oder so ankommen. Wobei, aus Neuseeland kommen sie immer fix, das ist überraschend.
Ja, und ich glaube, die Lacerda kannst du auch immer so ein gutes Jahr rechnen.
Ja, die sind auch... Die also das sind zwei sehr zuverlässliche, was zeitlich Agendas angeht. Ja.
Sehr schön. Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern mitteilen? Möchtest du noch grüßen?
Ich grüße Mama. Nee, keine Ahnung. Nee. Ich habe mir vorab natürlich jede Menge Gedanken gemacht, was wird passieren, was wird gefragt. Und ich wette, ich hatte ein paar Gedanken, die mir jetzt nicht mehr eingefallen sind.
Du, das ist normal. Das ist alles live quasi.
Ja, ich mache ja sowas auch. Ich mache mir auch selten so ein Skript oder so. Ich
finde, musst du ja nicht.
Freie Schnauze war angenehmer.
Bislang fahren wir damit ganz gut.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, das war informativ oder.
Genau, vor allem unterhaltsam. Heute
gibt es einen tiefen Einblick in unsere Sammlerseele erhalten.
Ich bezeichne mich übrigens selbst nur minimal als Sammler.
Ja, wie gesagt, ich ja eigentlich auch.
Genau, also wenn das irgendjemand mal hört und sagt, ihr seid auf jeden Fall Sammler, dann schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns ganz normal über Instagram, über
unsere Website. Es gibt ja Leute, die Spiele immer, ne?
Ja.
Das fällt mir auch nicht. Reicht.
Sehr gut.
Sich davon trennen. Naja.
Ja, so ist es. Wenn ihr mit Mirko ein Spiel tauschen wollt, erreicht ihr ihn unter der Nummer.
Ja, kommt ins Wutz, genau. Da müsst ihr aber auch schon ein schönes Angebot haben.
Genau, schönes Angebot, vorreservieren und
ja, genau.
Solltet ihr uns irgendwo sehen, mich sehen, Christian sehen, Mirko sehen, grüßt ganz lieb.
Grüße!
Und genau, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Kritik oder Lob habt, dann gerne immer her damit, per Instagram, über die ganz normalen Kanäle oder hier direkt bei Spotify oder im Podcast-Format-Player eurer Wahl oder über unsere Website oder E-Mail, wie es euch beliebt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Mirko, dass du dir die Zeit genommen
gerne,
hast.
Gerne, gerne.
Und bis dann. Tschüss.